Jetzt möchte ich als nächstes unseren zweiten Referenten kurz vorstellen, Professor Felix Tretter. Er ist er ist Mediziner, ist in Österreich geboren, hat in Medizin, Psychologie und Soziologie promoviert und ich denke, das hat auch sehr seine Forschungsansätze geprägt. Ursprünglich bekannt geworden wahrscheinlich vor allem als Suchtforscher und Leiter einer Klinik in Deutschland, hat er sich eigentlich von Anfang an sehr viel mit der Umweltmedizin befasst und bereits als Student teilgenommen an der frühen Entwicklung der Humanökologie damals in Wien. In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die einzelnen Forschungsaspekte von Hirnforschung gehen bis hin zu Suchtforschung, systemische Ansätze in diesem Bereich und es auch zahlreiche Publikationen auf diesem Gebiet gibt oder Lehrbücher. In diesem Sinne, glaube ich, sollten wir auch den Vortrag verstehen. Es sind nämlich viele Aspekte aus einzelnen Forschungsgebieten hier, die zusammenfließen und könnten und finden auch in der Humanökologie und damit in der Umweltmedizin letztendlich eine Anwendung. Ich glaube, wir lassen uns am besten überraschen, wie das hier verlaufen wird, wie du die einzelnen Gebiete zusammenführst. Ich darf dich bitten um deinen Vortrag.
Ja, danke Christine für die Einführung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich versuche Ihnen jetzt diese Thematik nahezubringen, nämlich wie kann die Umweltmedizin in nächster Zeit aussehen und mit einem Blick zurück in die Vergangenheit, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass quasi intergenerationell Wissen zu dem Thema Umwelt und Gesundheit auch transferiert wird und nicht alles, was sozusagen vom vorigen Jahr ist, zum Schnee von gestern gerechnet wird. Und der Titel sagt ja schon, ich möchte sozusagen eine Perspektive eröffnen in Richtung einer ökosystemischen Sichtweise von Umwelt und Gesundheit und möchte halt das ist jetzt sperrig, aber das ist jetzt international schon ein bisschen auf dem Weg, das öko-bio-psychosoziale Modell. Sie kennen alle das biopsychosoziale Modell von George Engel 1977 in Science publiziert und die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, es muss noch explizit ausgeweitet werden auf die natürliche Umwelt, auf die gebaute Umwelt, auf die technische Umwelt, so wie es Herr Gatzweiler jetzt auch schon, was die urbane Umwelt betrifft, ausgeführt hat. Gut, jetzt wie geht der Transport hier? Aha, so. Gut, persönliche Wurzeln, das klingt jetzt so ein bisschen, jetzt würde ich schon fast sagen, salopp, narzisstisch, aber ich will Ihnen als Zeitzeuge der Entwicklung der Umweltmedizin mit Bezug auf Deutschland zwei Papiere kurz erwähnen, nämlich 1986 habe ich im Deutschen Ärzteblatt, das ist so ja gehobene Bildzeitung für Ärzte, aber eine Pflichtbildzeitung, wo dann auch Verordnungen und Ähnliches drinnen sind. Das sind ungefähr 200.000-300.000 Leute, die das lesen. Das erscheint wöchentlich. Und das war im 1986 im April ein Artikel über Ansätze zu einer ökologischen Medizin von mir publiziert worden. Und 89 dann Systemwissenschaft in der Medizin. Also da ist ein Link drinnen und ich habe halt einige Jahre gearbeitet an diesen Thematiken und war natürlich hauptberuflich in einem großen Klinikum am Rande von München tätig und das hat mir natürlich auch nicht besonders viel Möglichkeiten gelassen, die klinische Arbeit. Neuere Buchpublikationen in gleicher Richtung, ich habe natürlich noch andere Sachen gemacht, ist eine Ökologie der Person, das ist eine anthropologische Perspektive im Sinne einer ökologischen Anthropologie oder einer eigentlich individuellen Humanökologie. 2008 und dann habe ich über 10 Jahre Systems Biology and Psychiatric Research in München internationale Konferenzen gemacht, wo unter anderem auch Arvid Carlsson, der Nobelpreisträger von 2000, dabei war. Und das war ein Treffen von Labormedizin plus klinische Forschung plus eben die sogenannten Computational Scientists, also die eben Computersimulationen machen, Big Data Auswertungen und dergleichen. Das Ziel des Vortrags ist eben, Ihnen ein bisschen schmackhaft zu machen, dass ein theoretischer Rahmen, ein Begriffsgerüst, dass das eben doch eine Hilfe ist in dieser Vielzahl von Informationen, die man hat und Daten, die aus der Forschung kommen, hier Orientierungen zu bekommen, sich kognitiv orientieren zu können und damit halt auch seine Handlung entsprechend organisieren zu können. Und da gibt es einen guten Spruch von Kurt Lewin, das war ein sehr prominenter Sozialpsychologe, der sagte, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, weil man dann immer gesagt hat, naja, Theorie und so weiter, und das ist aber wir in der Praxis. Nein, nein, nichts ist praktischer als eine gute Theorie, also ein Modell, das man von der Realität, von der Welt hat, nachdem man dann sein Handeln erfolgreich organisieren kann. Und dann halt Ludwig Wittgenstein, das wäre der Wien-Bezug auch, ja, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Es ist gerade im interdisziplinären Diskurs extrem wichtig, dass man die Begriffe wie zum Beispiel Umwelt genauer definiert, damit man das interdisziplinäre Verständnis eben steigert. Zur Übersicht nochmal, zur Struktur des Vortrags, ich will kurz auf die, sagen wir, Vorgeschichte hinweisen, wie Umweltmedizin zumindest vage entstanden ist oder das Thema Umwelt und Gesundheit behandelt worden ist, von einer in der Antike systemischen Vorstellung eigentlich oder implizit systemischen Vorstellung dann zu der stoffzentrierten der Gegenwart, also wo wir immer Schadstoffe untersuchen, Dosis-Wirkungsbeziehungen und dann auch die Gegenwart als Wendezeit in gewisser Weise, was die Umweltmedizin betrifft, in Richtung einer ökologischen Medizin und das besondere Phänomen der Gesundheitswissenschaften, denen ich persönlich offen gegenüberstehe, aber wo die Medizin in Mitte der 90er Jahre, zumindest in Deutschland, also irgendwo den Anschluss verloren hat. Also sich zu sehr nur auf das Thema Krankheit konzentriert hat. Und das haben halt dann doch die Fakultäten, die medizinischen Fakultäten in Deutschland irgendwie übersehen. Und die Zukunft ist halt dann diese ökologische Perspektive, wo eben One Health, Global Health, Planetary Health, wir haben schon gehört, eine ganz wichtige Orientierung bieten. Und natürlich werde ich auch kurz auf die Systemperspektive eingehen. Die Frage ist, welche Institutionen sind in der Lage, diese große interdisziplinäre Zusammenarbeit überhaupt zu realisieren, und zwar so, dass es eine integrierte Interdisziplinarität ist und nicht eine assoziative, also wo dann jeder irgendwo seine Meinung abgibt, aber kein gemeinsames Bild entsteht. Zunächst noch einmal eine Definition der Umweltmedizin, weil wir wollen ja den Gegenstand definieren, der uns interessiert. Dieter Eis, auf den ich noch ein paar Mal zurückkommen werde, der am Robert-Koch-Institut gearbeitet hat, so in den 90er Jahren, hat es sehr eine viel zitierte Definition gebracht, wo Prävention, Diagnose und Behandlung von umweltbedingten bzw. umweltbezogenen Erkrankungen der Gegenstand eben der Umweltmedizin ist. Er führt auch aus, dass es ein interdisziplinäres Fachgebiet ist und fokussiert auf Faktoren, also auf Umweltfaktoren, Umweltexpositionen und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Das Robert-Koch-Institut hat gerade aktuell wieder, es hat eine Umweltkommission, diese Definition von was sind denn nun Umweltfaktoren spezifiziert im Sinne von, es gibt direkte und indirekte Faktoren. Die direkten sind physikalische, chemische und biologische Faktoren, aber indirekte Auswirkungen oder Faktoren sind eben psychische, soziale und kulturelle Umfeldfaktoren. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass eben hier schon klar wird, dass Umwelt nicht nur, wie da unten noch steht, vom Helmholtz-Zentrum bei München, also mit dem ich auch sehr viel zu tun hatte, dass eben Umwelt nicht das ist, was nicht wir sind, was jetzt eine negative Definition ist, sondern dass es hier wirklich einer weiteren Spezifikation bedarf und einer Differenzierung, aber eben auch die Einbezugnahme der soziokulturellen Umweltfaktoren. Das ist also ein wichtiger Punkt, dass man das unterscheidet, Umwelt im engeren Sinne oder Umwelt im weiteren Sinne. Nun, Umweltmedizin gestern, wo sind die Wurzeln? Ich bin jetzt kein Historiker, aber ein bisschen habe ich schon gelernt von den Geschichtswissenschaftlern, ab wann eine Epoche anfängt, die andere aufhört und so. Das sind so fließende Übergänge. Schauen Sie sich nur das unten an, dieses Diagramm. Antike, Neuzeit, 21. Jahrhundert. Wie definiert man das? Da gibt es so unterschiedliche Definitionen und Grenzziehungen. Und diese Kurve, die Sie da sehen, die schwarze, die zeigt halt, wo ist dieses Thema Umwelt, in welcher Periode oder Epoche besonders stark im Kontext von medizinischen Berufen thematisiert worden. Und jetzt blicken wir natürlich auf diese vier Elementenlehre der Antike. Sie war bis ins 18. Jahrhundert allgemein anerkanntes Gesundheits- und Krankheitskonzept und zum Teil auch Weltbild. Hippokrates ist natürlich hier hervorzuheben, der die geografische Lage, die Klimabedingungen, Ernährung, Beschaffenheit des Trinkwassers und anderes eben als relevant für den Gesundheitszustand der Menschen und auch für die Heilung bei Kranken angesehen hat. Es wurde von Galenus von Pergamon überarbeitet, differenziert und schließlich von Avicenna auch noch weiter differenziert, Temperamentenlehre dem anknüpfend und so weiter. Also das wäre jetzt mal interessant, so gut, was besagt diese vier Elementenlehre. Und das Interessante, das ich herauslese, ist, dass sowohl die Umwelt aus diesen vier Komponenten besteht und eben auch der Mensch, also in analoger Form und die Umwelt halt aus Feuer, Wasser, Erde, Luft, moduliert durch die Jahreszeiten auch, wo immer eine dieser Komponenten mehr oder weniger dominiert, aus der Sicht jener der Antike und der Mensch halt auch hier mit gelber Galle, Schleim, schwarzer Galle, Blut eben auch aus vier Säften praktisch besteht, die in einem dynamischen Gleichgewicht, ich sage jetzt dynamisch, weil ich ein Systemfreund bin, und was Sie hier sehen, ist halt so ein Pendelsystemmodell, was ich als mobile bezeichne. Also ja, wir kennen diese asiatischen Gebilde da, die dann eben so in der Luft so schwingen und also mehrere Waagebalken und die dann in diesem Fall jetzt auch mit Schraubenfedern gekoppelt sind, um noch mehr Dynamik zum Ausdruck zu bringen. Dieses Modell halte ich für eine sehr gute Metapher für dynamische, komplexe Systeme, die zum Teil eben auch, wie auch Herr Gatzweiler schon gesagt hat, aus ganz wenigen Komponenten bestehen können, aber ein komplexes Verhalten zeigen. Also nicht nur die Anzahl der Elemente oder die Anzahl der Beziehungen, sondern auch das Verhalten kann komplex sein, das heißt nicht sehr leicht regelhaft beschreibbar sein. Nun, die Wendezeit, die sich da angebahnt hat bezüglich dieser Humoralpathologie, hat sich ja dann, ich verkürze das jetzt schon, also am stärksten im 19. Jahrhundert durch die Zellularpathologie von Rudolf Virchow annulliert, weil man dann gesagt hat, okay, die Zellen sind eigentlich die Atome des Lebens und wenn da was nicht stimmt, dann entsteht halt die Krankheit. Das war ein sehr fruchtbarer Ansatz, hat dann generell die naturwissenschaftliche Wende in der Medizin eingeleitet, in der westlichen Medizin und die Naturheilkunde oder alle jene, die also hier in dieser Richtung noch weiter, sage ich mal, antik gedacht haben, wurden dann so als paramedizinisch klassifiziert. Dazu möchte ich aber kritisch anmerken, dass die gegenwärtige Pathologie in Richtung Molekularbiologie Pathologie sich entwickelt hat, zwar auf der Basis von Zellpathologie, aber die Zelle finden Sie normalerweise in den ganzen Zeitschriften. Ich erinnere noch einmal an die Systems Biology in Psychiatry oder ja, war ja praktisch Hirnforschung, dass man da gar nicht mehr sehr viel über Zellen redet, sondern eigentlich nur mehr über Molecular Signaling Pathways und Networks. Und jetzt etwas provokant gesagt oder gefragt, ist es ja so, dass eben die Moleküle, die man jetzt sozusagen messen kann in der Serumkonzentration, Plasmakonzentration, ja trotzdem nur der Inhalt von Säften ist. Ja, man kann den Liquor messen, also weiß ich, also kein Dopamin, Acetylcholin oder Transmitter oder Metaboliten oder Zytokine und so weiter. Das heißt, diese molekulare Pathologie verführt sozusagen zum Denken ohne Zellen. Ja, also. Und das Zweite, was ich auch sehr bedauere, ist der Verlust des Gleichgewichtskonzepts. Und es ist so, dass wir natürlich zum Beispiel im Bereich der Neurologie und Psychiatrie eine Balance zwischen Noradrenalin und Acetylcholin oder Dopamin und Acetylcholin wünschen, damit eben die jeweilige Pathologie, also entweder zu viel Dopamin, heißt so geht in Richtung Schizophrenie vielleicht oder psychotische Zustände oder zu wenig Dopamin in Relation zu Acetylcholin, dass das dann eben zum Parkinsonoid führen kann. Also diese Idee eines Gleichgewichts der Säfte sozusagen ist nicht so ganz vom Tisch und im Gegenteil, ich glaube, die kann jetzt mit systemtheoretischen Instrumenten viel besser verstanden werden. Das Gleiche gilt ja auch für die Therapie und ich denke, dass eine systemische Pathologie, die auch kybernetische Momente drinnen hat, sehr, sehr hilfreich wäre, um hier ein dynamisches Verständnis von Krankheiten wieder zu reaktivieren. Nun, Umweltmedizin heute, nach der Industrialisierung, sage ich mal salopp, wir haben ja immer da 1850 circa als Zeitmarke, gerade in der Klimadiskussion, aber vor allem möchte ich da hier den Blick richten auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und da war durch die Industrialisierung, gab es dann natürlich schon verheerende technogene Umweltkatastrophen, wo halt zum Beispiel Seveso oder Bhopal hier Repräsentanten dafür sind, wo man dann in den Medizinerkreisen dann sich schon gefragt hat, also verstehen wir hier wirklich, was da alles passiert. Und das größte Event, das ich dann auch in Bayern halt sehr stark erlebt habe, das war natürlich Tschernobyl am 26. April. Mit den entsprechenden Kontaminationen und den Schutzmaßnahmen, die wir dann getroffen haben. Und das Interessante an diesem Termin ist eigentlich, dass ich 3 Tage vorher im Deutschen Ärzteblatt das vorher erwähnte Papier zur Ansätze zu einer ökologischen Medizin publizieren konnte. Und in diesem Papier, sage ich jetzt mal ganz kurz, so als Inhaltsbeschreibung habe ich versucht, die Differenzierung des Umweltbegriffs, wie vorher beschrieben, noch einmal also darzulegen. Ich habe auch den Begriff der Lebensführung, also dass man nicht nur passiv deiner Umwelt ausgesetzt ist, sondern auch aktiv seinen Beitrag leistet. Man kann also Expositionsprophylaxe betreiben, also dass da hier eine Beziehungsregulationsmöglichkeit besteht. Und ich habe gefordert, dass man eine Umweltmedizin aufbaut, die eben multidisziplinär fundiert ist und habe auch die Konturen einer ökologischen Medizin, die also weiter ausgerichtet ist, formuliert und auch humanökologische Aufgaben der praktischen Medizin als Beispiel dargelegt. Das soweit zum Inhaltlichen. Und das Lustige und Interessante war, dass natürlich aufgrund der Koinzidenz meines Papiers und dann Tschernobyl eine hunderte von Zuschriften an mich kamen, dass mehrere Institutionen Interesse zeigten am Aufbau einer Umweltmedizin, unter anderem auch die Deutsche Gesellschaft für Humanökologie, in der ich schon länger engagiert war. Fachverbände wurden aktiv, also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Hygiene oder für Arbeitsmedizin und dergleichen. Praktiker meldeten sich, die also Vergiftungssymptome bei Patienten gesehen hatten, und das Robert-Koch-Institut, mit dem konnte ich dann einige Kooperationsprojekte starten. Das Aufgabenspektrum war, wie bekannt, Klima, Hitzeeffekte und so. Das gab es ja schon vor der jetzigen Klimamedizin, dass man da dieses Thema innerhalb der umweltmedizinischen Orientierung thematisiert hatte. Stichwort 80er Jahre, 70er Jahre teilweise. Luft, Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere und so weiter. Also das alles, was Sie ja kennen als Topoi einer Umweltmedizin. Und was ist das jetzt? Das ist jetzt etwas schief gegangen. Oh je. Aha. Und da hat es mir eine Folie zerworfen. Ja, und ich habe in einer Folie, die Sie jetzt hier nicht sehen, aus unbegreiflichen Gründen, so ein kleines Männchen gemacht. Also 1991 habe ich dann nach mehreren Jahren Arbeit die Konturen einer Umweltmedizin festgehalten und habe das als Embryo bezeichnet. Das war eine Zeichnung, wo also die Umwelttoxikologie und die Umweltepidemiologie sozusagen die Füße ausmachen. Das ist die wissenschaftliche Basis der Umweltmedizin. Und dann eben die praktische Umweltmedizin im Bereich der Hygiene, der Umwelthygiene, und dann die spezielle Umweltmedizin im Sinne der Arbeitsmedizin, Wohnmedizin, Verkehrsmedizin und so weiter. Und der Kopf war dann sozusagen, da sind dann die Haare herausgestanden, und da waren dann unter anderem die Psychiatrie, da war die Pädiatrie, die war sehr wichtig in der Entwicklung der Umweltmedizin damals in diesen 80er, 90er Jahren. Stefan Böse O'Reilly zum Beispiel, den dürften Sie vielleicht kennen, der noch weiterhin die Effekte von Schwermetallen bei Kinderarbeit untersucht, und zwar auf internationaler Ebene. Und ja, also das hat sich dann schon ein bisschen abgezeichnet, dass das ein pluraler Fächerkanon ist mit relativ wenig konzeptioneller und theoretischer Integration. Und dann hat sich aber erst im Laufe der Zeit herausgestellt, Ende der 90er Jahre, dass eigentlich die Hygiene als Fachverband und als fachliche Spezialisierung das den Bereich ja, prägt, den man dann als Umweltmedizin bezeichnet. Und so ist es in Deutschland dann auch der Facharzt für Umweltmedizin, ist eben Hygiene und Umweltmedizin. Und dann gibt es noch das Curriculum in Deutschland, was praktisch jeder Arzt dann sich aneignen kann. Und das ist dann, heißt dann praktische Umweltmedizin. Und in Österreich gibt es also Arbeitsmedizin und Umweltmedizin in Innsbruck, glaube ich. Und dann gibt es noch ein Diplom, das von der österreichischen Ärztekammer bereitgestellt wird. Soweit, so gut. In der Mitte der 90er Jahre hat dann die Medizin Konkurrenz bekommen durch die Gesundheitswissenschaften. Und das ist so wie Health Science, hat man das natürlich kopiert. Es hat dann die Universität Bielefeld eine Fakultät für Gesundheitswissenschaften eingerichtet, wo dann diese Orchideenfächer der Medizin oder der medizinischen Fakultäten, nämlich Soziologie, Psychologie, vielleicht auch Pädagogik und so weiter, dann sich aggregiert haben. Und Herr Hurelmann und Herr Laser, die haben dann diesen Studiengang, diese Forschungsrichtung implementiert. Und es wurde dann halt Gesundheitssoziologie und nicht Medizinsoziologie genannt oder Gesundheitspsychologie, und das hat sich dann schon unterschieden, weil die Polarität zwischen gesund und krank halt dann auf den Akzent Gesundheit fokussiert war. Sie kennen das auch, dass die Gesundheitskassen statt Krankenkassen, also das war so Mitte der 90er Jahre, war das dann in Deutschland halt so quasi Pflicht, dass man durfte dann nicht mehr Krankenkassen sagen, sondern die Gesundheitskasse. Also das heißt, es ist über eine Terminologie dann auch eine neue Richtung geschaffen worden, die dann auch, was das Thema Umwelt betrifft, der Umweltmedizin einiges abgegrast hat, also zumindest was internationale Forschungsprojekte betrifft. Und Sie haben ja auch jetzt beim Herrn Gatzweiler gesehen, das ist jetzt keine Kritik meinerseits, sondern nur beschreibend, dass da keine Mediziner im Moment federführend dabei sind. Ja, also diese eigentlich notwendige, wenn man sagt, Gesundheit, müssen ja Ärzte, müssen ja jemanden krank schreiben und dann auch wieder gesund schreiben. Also sie müssen ja, auch wenn sie sich bei Krankheiten auskennen, implizit wissen, was gesund ist, also unter Anführungszeichen. Währenddem das bei den Gesundheitswissenschaftlern nicht unbedingt, zumindest nicht eine Praxis in dem Sinne gibt, sage ich jetzt mal provokativ. Also, und wieder kommt es aus Amerika natürlich, oder angloamerikanischen Sprachraum, Environmental Health. Das ist jetzt das, wo sich jetzt alles trifft. Und das, damit sind wir schon bei der Zukunft, also die Ökologisierung der Gesundheitswissenschaften und der Gesundheitsversorgung, ganzheitsorientiert. Auch da gibt es eine kurze Vorgeschichte, die bis in die 60er Jahre zurückreicht, also Silent Spring von Rachel Carson, ein berühmter Roman, der beinhaltet, dass eben durch die Pestizide Insekten sterben, durch die verstorbenen Insekten fehlt den Vögeln die Nahrung, damit sterben auch die Vögel, und damit ist eben als letzte Konsequenz ein ruhiger Frühling, weil die Vögel nicht mehr singen. Und das war ein ziemlicher Schrittmacher für die ökologische Bewegung, die sicher auch in den USA natürlich gestartet ist. Es gab dann EcoHealth Alliance, die den Ökosystemschutz verfolgte, aber inzwischen sich völlig anders entwickelt hat. Dann Limits to Growth haben Sie auch hier gesehen von Club of Rome, und die Ottawa Charter, und 1989 hat die WHO dann Environmental Health sozusagen propagiert als Perspektive und Herausforderung für alle möglichen gesundheitsrelevanten Fächer und natürlich auch die Medizin. Dann gab es eine Latenzperiode, und Anfang der 2000er gab es dann Global Health, die Bewegung von der WHO initialisiert, dann One World und One Health. Das war auch wieder die Rockefeller Foundation, war da hier wieder aktiv. 2014 hat Lancet die auch von Herrn Gatzweiler erwähnte Planetary Health Serie aufgelegt. Der Richard Horton hat sich immer für so neue Richtungen interessiert und bleibt auch am Ball. Also Global Health zum Beispiel, gerade vor im Sommer wieder eine orientierungsstiftende Publikation im Lancet. Und dann hat die UN 2015 die Sustainable Development Goals, die SDGs, in den politischen Raum gestellt und mit Health als Nummer 3 der Ziele im Kontext von 16 anderen Zielen. Und dann 2017 Climate Medicine, die Klug-Initiative kennen Sie ja, wenn Sie sich dafür interessieren, die hier sehr aktiv ist im deutschen Sprachraum, auch in Österreich. Nun möchte ich den Blick noch einmal auf einen integrativen Umweltbegriff lenken. Die WHO hat den Umweltbegriff auf die physischen, chemischen und biologischen Faktoren eingeschränkt und sagt sogar, sie schließt es aus im Kontext von Environmental Health, dass die soziale und kulturelle Umwelt dazuzurechnen ist. Die nächste Institution ist National Institute of Environmental Health Sciences. Die sagen zumindest, dass soziale Stressoren, und das ist zum Beispiel Stadt, ja, ein psychosozialer Stressor, da gibt es sehr viele Untersuchungen, Meyer-Lindenberg und Herr Heinz, was die Psychiatrie betrifft, mit bildgebenden Verfahren auch und dergleichen, dass eben städtische Umwelt psychosoziale Stressoren hauptsächlich sind. Und in dieser Konzeption wird auch Interaktionen zwischen Tieren und Menschen und die natürliche und gebaute Umwelt, das wird mit einbezogen in diese Umweltkonzeption von Environmental Health. Und die CDC, die Centers of Disease Control, die haben das noch weiter ausgeweitet. Die verfolgen schon fast einen sozial-ökologischen Ansatz, von dem ich gleich sprechen werde, wo die Community, also die Gemeinde, wichtig ist und natürlich auch, das ist interessant, emotionale, spirituelle und auch beziehungsmäßige Bedürfnisse mit in Rechnung gestellt werden, mit berücksichtigt werden müssen, um eine Frage der Environmental Health zu behandeln, zu untersuchen oder eben auch zu intervenieren. Dann gibt es Environmental Public Health, also innerhalb der Public Health wieder eine auf die Umwelt ausgerichtete Arbeitsrichtung, wo Natur-, Sozial- und Umweltwissenschaftliche und technische Arbeitsrichtungen zusammenwirken sollen. Und das hat dann auch Konsequenzen nach dem Robert-Koch-Institut, das diese Position auch vertritt, im Sinne eines Health-in-all-Policies-Ansatzes, also wo auch Wirtschaftspolitik das Gesundheitsthema berücksichtigen muss, das haben wir jetzt auch beim Herrn Gatzweiler teilweise gesehen. Und dann, was besonders interessant ist, die Frau Professor Claudia Hornberg in Bielefeld, die dort die neue medizinische Fakultät mit gegründet hat. Sie ist Ökologin, Medizinerin, Ökologin und auch Humanökologin und sie nennt den Studiengang dann Sustainable Environmental Health Science. Das ist also dann die, wo man sagen könnte, ja, das ist ökologische Gesundheitswissenschaft oder ökologische Medizin, aber wie gesagt, die Health Science ist einfach ein größerer, umfänglicherer Begriff, der jetzt da verwendet wird. Und die große Frage ist eigentlich, wie kann man in dieser Diversität von verschiedenen Ansätzen, die mehr oder weniger das gleiche Thema haben, wenn man es allgemein anschaut, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten, wie können Verbindungen hergestellt werden, sind es nur Geschäftsmodelle, die eben gesundheitspolitisch, wissenschaftspolitisch oder sonst wie öffentlichkeitspolitisch sozusagen lanciert werden, um eine Institution ins Gespräch zu bringen, oder steckt da mehr dahinter? Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, bin eher da skeptisch. Wir haben hier eine Übersicht noch, was ist zum Beispiel bei One Health, hier ist das Nutztier-Mensch-Verhältnis im Fokus. Insbesondere die Antibiotikaresistenz, es wird sehr stark von Veterinärmedizinern vorangetrieben, es ist ein mehr oder weniger naturwissenschaftlicher Ansatz und wir haben Planetary Health mit dem Problemfokus Ressourcenknappheit, Kontamination von lebensnotwendigen Ressourcen und Klimaproblematik, Biodiversitätsverlust und Ähnliches, also mehr an den Geowissenschaften und auch Biowissenschaften, aber mehr geowissenschaftlicher Schwerpunkt. Und die Humanökologie, von der ich gleich reden werde, die versucht eben Natur- und Sozialwissenschaften und auch Geowissenschaften sozusagen zusammenzubringen. Die hat schon eine mehrere Jahrzehnte währende Tradition in diesem Austausch und natürlich auch die Systemwissenschaften. Und da ist eben die Verbindung von Environmental Health und Social Ecology, wie es im Public Health im Moment oder in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon üblich geworden ist. Und ich glaube, dass die humanökologische Perspektive hier eine integrative Kraft hätte, diese Einzelinitiativen, die unterschiedliche Motive haben und Ziele haben, da hier zu verbinden. Nun, Humanökologie, es ist, Wien-Bezug ist wichtig, nicht? Der Fischer-Kowalski hat ja hier die Sozialökologie auch an der Klagenfurter Universität, aber mit der, sage ich mal salopp, Filiale in Wien ins Leben gerufen in den späten 90er Jahren. Und sie gekennzeichnet die Humanökologie, Schrägstrich Sozialökologie, durch eben eine integrierte Trans- und Interdisziplinarität der Wissensproduktion und auch der daraus resultierenden Wissensbestände. Die soziale Ökologie oder vor allen Dingen die humane Ökologie ist geprägt durch Strukturmodelle, die ich Ihnen gleich zeigen werde, wie zum Beispiel eben das Regenbogenmodell, das vielleicht der eine oder andere erkennen könnte im Kontext von Public Health. Das ist von Dahlgren und Whitehead 1991 publiziert worden. Und Sie sehen hier diese Grafik, man hat es auch beim Herrn Gatzweiler schon gesehen, dieses geschichtete Modell, wo im Zentrum der Mensch steht und dann eben mehrere sozusagen Stockwerke der Umwelt hier visuell dargestellt sind, um überhaupt das ganze Netzwerk der Umweltfaktoren mal darzustellen. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal ganz kurz aufrufen, was ist Ökologie eigentlich? Nach Haeckel ist es die Wissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen zur umgebenden Außenwelt, wobei das ein objektivistischer Standpunkt ist. Und an anderer Stelle hat er dann auch vom Haushalt der Natur gesprochen. Ich finde das einen sehr guten Begriff, weil es immer vom was nehme ich rein, was nehme ich raus, aus meinem Habitat, aus meinem Lebensort. Und das bringt es eigentlich ganz gut auch für die humane Ökologie zum Ausdruck, dass es in gewisser Weise die Wissenschaft ist von menschlichen Haushalten auf individueller Ebene und auf kollektiver Ebene. Und auch hier wieder ein Wien-Bezug, der sich nicht leugnen lässt. Helmut Knötig hat in den 70er Jahren an der Technischen Universität mit der Alma Mater zusammen, mit Vertretern aus der Alma Mater und auch mit Manfred Haider, vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch, zusammen diese Humanökologie auf den Weg gebracht. Und die Ziel der Humanökologie war damals eben, das waren zwei internationale Konferenzen, die weltweite Ausstrahlung hatten, die damals schon vorhandenen Umweltpsychologen, Umweltsoziologen und so weiter, Umweltmediziner zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen unsere Sichtweise noch weiter ausweiten. Und Sie sehen ja hier schon in dieser Grafik, dass das ein sehr komplexes Unternehmen war. Das ist leider mehr oder weniger wieder implodiert in den 80er, 90er Jahren schon. Aber die Deutsche Gesellschaft für Humanökologie hat zum Beispiel hier Impulse bekommen zur Gründung ihrer Vereinigung. Und jetzt noch ein Wort zu der Methodik, zur Epistemologie, zu der Art und Weise, wie Erkenntnisse produziert werden, vor allen Dingen insofern sie praxisrelevant sein sollen. Und da ist dieser Begriff der Transdisziplinarität sehr signifikant. Der bedeutet, dass die Praktiker und die Teilhaber, die Stakeholder von einem Problem mit gleich von vornherein in der Konstituierung dieses Forschungsprojekts beteiligt sind, was auch den Vorteil hat, dass wenn sie das ganze Forschungsprojekt immer wieder begleiten bis zum Ende, dann auch die Problemlösestrategien besser implementieren können. Also das ist so diese Strategie der Transdisziplinarität, wo Herr Mittelstraß und Roland Scholz aus der ETH Zürich und so weiter sehr viel vorangetrieben haben, aber auch zum Beispiel Herr Haberl oder eben Frau Fischer-Kowalski hier in Wien. Und es kommt eben, also die Praktika oder das Erfahrungswissen der Problembetroffenen wird mehr oder weniger gleichgewichtet mit dem akademischen Wissen der einzelnen Disziplinen, die jetzt auch im interdisziplinären Konzert wie Medizin, Psychologie, Soziologie, Geografie, was sehr wichtig ist, Umweltforschung und so weiter zusammentragen. Und dieses Wechselspiel von Praxis hier und Theorie und Empirie realisieren. Wobei eben der Theoriebereich mir sehr problematisch erscheint, weil die Medizin ein ziemlich theoriefreies und theoriearmes Gebiet ist im Vergleich zur theoretischen Physik oder theoretischer Chemie, selbst theoretische Biologie, die ja auch hier in Wien in den 20er, 30er Jahren generiert worden ist, universitär auch, das ist in der Medizin so quasi nicht der Fall. Also wir haben, glaube ich, nicht in Österreich und sicher auch nicht in Deutschland einen Lehrstuhl für theoretische Medizin, wo ich meine, man sollte eigentlich ein bisschen mehr nachdenken. Und das ist das, wo ich eben auch glaube, dass die antike Medizin natürlich oder Hippokrates, die haben halt wenig Instrumente gehabt, die haben kein Handy gehabt und kein Internet und so weiter. Und die haben halt auch noch nachgedacht über ihre Beobachtungen. Und bei uns geht es ja einfach wie am Fließband, Daten, Daten, Daten. Und das halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung. So, jetzt zu dem Umweltbegriff, weil ganz wichtig ist, bei jeder Disziplin, bei jeder Wissenschaft haben Sie natürlich eine Fachsprache. Und Umwelt ist ein zentraler Begriff für alle Umweltwissenschaften, selbstverständlich. Und natürlich auch für die Humanökologie oder für die Ökologie. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Stadt hernehmen als Umwelt, dann ist es so, dass es natürliche, humane ist gleich mitmenschliche Faktoren unter Anführungszeichen gibt, technische Faktoren, soziale Faktoren, kulturelle Faktoren, also ein ganzes Faktorenbündel, wenn wir draußen jetzt auf die Straße gehen, die simultan auf uns einwirken. Und zusätzlich ist das Expositionsverhalten, wie verhalten wir uns im Straßenverkehr draußen und so weiter. Das hat alles Einflüsse im Hinblick darauf, wie die Umwelt auf unseren Gesundheitszustand einwirkt. Und wenn man das systematischer anschaut, was wir im Kontext der Humanökologie gemacht haben, dann sieht man, das ist jetzt vielleicht ganz wichtig, dass nicht nur die objektive Umwelt, wie sie Haeckel quasi als objektivistischer oder positivistischer Forscher im Auge hatte, wo er physikalische, chemische und sonstige messbare Parameter im Auge hatte oder Dichtefaktoren, wenn er Hasen oder dergleichen untersuchen wollte, sondern die subjektive Umwelt, die eben durch die Merkwelt und die Wirkwelt des Lebewesens nach Uexküll, Jakob von Uexküll, zu verstehen ist. Das heißt, diese subjektive Seite, die muss man halt mit berücksichtigen, zwischen objektiver und subjektiver Umwelteinwirkung muss man unterscheiden. Dann haben wir noch eine wichtige Unterscheidung, Makro-, Meso-, Mikro-Umwelt, dass eben sozusagen die nahe Umwelt ist sozusagen die Mikroumwelt, die mittelnahe, ist eben die, also Gemeinde zum Beispiel, ist die Meso-Umwelt und die Makro-Umwelt wäre im sozialen Bereich zum Beispiel die Gesellschaft, also das Regelsystem, das über uns allen steht, also Grundgesetz und dergleichen als Beispiel. Und dann können wir wieder unterscheiden nach Lebensbereichen, also Wohnbereich, Freizeitbereich, Familienbereich, Arbeitsbereich etc. Und der Wohnbereich beispielsweise, bezogen auf die städtische Umwelt, hat physische Komponenten und darunter kann man wieder natürliche und technische Komponenten wiederum unterscheiden. Und wir können auch in der Sprache, wenn kommuniziert wird, von Umweltfaktoren, Bereichen, Dimensionen, Ebenen und so weiter sprechen. Es gibt keine Taxonomie, die verbindlich ist, also keine DIN-Norm oder sowas. Sondern das ist nur eine, wie soll man sagen, eine Erfahrung über die vielen Jahre, die ich jetzt mich mit dem Thema beschäftige, wo man sagt, man muss das sprachlich besser strukturieren oder definieren. Und im Zuge dessen haben wir eben ein Modell gemacht, das haben wir in der Gaia publiziert, das haben wir weiterentwickelt, schon seit Jahren auch, und sagen, hier ist die Person zum Thema Umwelt und Gesundheit, ja, die Person bezüglich ihrer Gesundheit oder ihrer Krankheit, umgeben von dem natürlichen System der Bevölkerung im Sinne der Mitmenschen, ja, als Mitwelt auch oft bezeichnet vom Uexküll, dann soziokulturelles System und Technosystem, gerade mit Blick auf darauf, dass eben 70% der Bevölkerung oder 80% schon in städtischen, in urbanen Aggregaten leben. Und wenn man jetzt versucht zu prüfen, ob jetzt dieser Ansatz, ein humanökologischer Ansatz, hier die Integrationskraft hat, dass er Global Health, One Health, Eco Health, Planetary Health irgendwie verorten kann, dann würde ich das so vorschlagen, dass man hier die Schwerpunkte bezugnehmend auf ein Humanökosystem hier identifizieren kann und vielleicht da auch Verbindungen schaffen kann, wo das relativ separate Initiativen sind, mit Überlappungen natürlich, wie man hier auch sieht. Also die These wäre hier von mir, dass die Humanökologie hier schon weitere Integrationsmöglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten schafft. Wir haben dieses Modell so, wie es jetzt hier steht, eben publiziert mit diesen verschiedenen Aspekten, die ich vorher zum Umweltbegriff dargelegt habe, unter besonderer Berücksichtigung der Mikroebene, Mesoebene, Makroebene, und möchte da jetzt auch auf einen Kollegen Martin Grasberger verweisen, der gerade was ein Buch gemacht hat, 21, das unsichtbare Netz des Lebens, also wo er die Rolle des Mikrobioms, das uns alle umgibt, mehr oder weniger nicht sichtbar ist, dass das eben für unsere Lebensfunktionen bzw. für Gesundheit und Krankheit relevant ist und dass wir das über Pflanzen, wie meine Frau schon gesagt hat, auch einnehmen und so weiter. Also das heißt, hier entsteht jetzt wirklich so ein Eindruck von einem Ökosystem, das wir selber sind, aber wo wir selber auch eingebettet sind in ein Ökosystem. Und das wäre also eine wirklich genuin ökologische Perspektive, die eben naturwissenschaftlich begründet ist und nicht irgendwie metaphysische Begründungen hat. Jetzt am Schluss noch zur Systemperspektive, weil Sie werden sich jetzt sagen, mein Gott, na, ist das komplex, ja? Also diese vielen Elemente und wie das alles zusammenhängt und so weiter, kann man das überhaupt durchschauen? Ja, ja, klar, im begrenzten Maße. Die Systemperspektive ist, kann man übersetzen als Denken in Zusammenhängen. Da ist ja von Friedrich Fester, also von Herrn Gatzweiler schon einiges an technischen Instrumenten gezeigt worden, also diese Interaktionsmatrix zum Beispiel. Und eine Prämisse der Systemiker ist halt, alles hängt mit allem mehr oder weniger zusammen, Stichwort Schwerkraft. Und trotzdem, die ganze Welt und auch Ausschnitte der Welt als Umwelt sind für uns hyperkomplex, für das Verstehen, für die menschliche Intelligenz. Und trotzdem gibt es ein gewisses Prozedere, das sich bewährt hat in interdisziplinären Kontext, nämlich, dass man von einem multivariaten Input-Output-Modell, also Black-Box-Analyse, die experimentell immer wieder natürlich realisiert wird, dass man dann zum Netzwerkmodell geht, dass man das aufbläst und sagt, ja, wie viele Elemente sind jetzt beteiligt bei dem System, das ich im Fokus habe, beziehungsweise umgekehrt wieder vom Netzwerkmodell aggregieren und sagen, das ist jetzt das Kernsystem. Sie kennen die Computersimulationen der Weltmodelle vom Club of Rome oder eigentlich vom MIT, Jay Forrester. Das wäre so ein Beispiel, an das Sie denken könnten, um das zu verstehen, was ich da meine. Ich habe damals 1989 das schon da publiziert im Deutschen Ärzteblatt, diese Blackbox-Perspektive und auch eine Netzwerkperspektive, wo es hier geht, ich bin gleich fertig, um eine klinische Erfahrung, wo ich eine Patientin hatte, die mehrfach in unsere Klinik kam, die und zwar von der chirurgischen Abteilung überwiesen zu uns in die Neurologie, wegen Gangunsicherheit und Sturz und mit der Folge einer Oberschenkelhalsfraktur. Und da sie rezidivierend gestürzt war, habe ich mir mal sozusagen eine ökologische Anamnese gemacht und dann halt festgestellt, dass diese Dame halt wenig einkauft, damit wenig isst, damit sind die Elektrolyte und Glucose und so weiter derangiert, etc. etc. Mit der Folge, dass sie Antriebsminderung hatte, mit der Folge, dass sie zum Beispiel keine Motive hatte oder geringe Motivation hatte, Kontakte zu pflegen. Und noch dazu, wenn das Wetter schlecht war, der Verkehr dicht war und so weiter, waren das alles Dinge, die in der Geschichte der Patientin halt aufgeschienen sind, wo ich dann sage, okay, das hängt alles miteinander irgendwie zusammen, habe das dann auch irgendwo in einer Wirkweise dargestellt, grafisch und in diese Publikation eingebunden, als Kasuistik, wo man sagen kann, ja, systemisches Denken hilft, zumal auch hier medizinische Interventionen lokalisierbar sind. Das war allerdings halt in den 80er Jahren, 90er Jahren und wäre doch, sagen wir, ein Beispiel, wo man sagt, systemisches Denken kann auch in der Praxis hilfreich sein. Es gibt ganz wenig Leute, die diese Art und Weise zum Beispiel im Team auf einer Krankenstation diese Technik verwenden, um einfach die Komplexität eines Falles darzustellen, das Bedingungsgefüge einer Störung und eben auch sozusagen das Gefüge der möglichen Lösungen und der entsprechenden Akteure. Ich habe das dann 2005 habe ich das in einem Buch zusammengefasst. Ja, und jetzt noch ganz am Schluss. Die gegenwärtige ja, Environmental Health Forschung international geht natürlich immer mehr in systemische hinein, weil sie die Komplexität des Bedingungsgefüges abbilden will. Und in diesem Fall geht es halt um Dürre und die halt, weiß ich, denken Sie zum Beispiel in Afrika, dann als Anlass zur Migration mit der Folge, dass eben soziale Netzwerke verloren gehen, mit der Folge, dass Depressionen eintreten oder Ängste, was die Zukunft betrifft, und dass dann eben Suizide auftreten. Das wurde da untersucht in dieser Studie, und jetzt ist der Punkt der: Sie werden immer wieder solche Netzwerkdarstellungen haben, und Sie werden, also ich verstehe nichts mehr dann, ja, wie, warum hängt das nicht auch mit dem zusammen und so weiter. Es sind Kausaldiagramme, die also Kausalität abbilden sollen, zumindest hypothetisch. Aber es ist, jeder Autor hat seine individuelle Art und Weise, wie er diese komplexen Sachverhalte bezüglich ihrer Kausalität darstellt. Und ich würde jetzt, um dieses Input-Output-Denken noch einmal hier zu propagieren, sagen, okay, es kann schon mehr Ordnung hergestellt werden, wenn wir diese einzelnen Faktoren noch einmal zusammenfassen. Sagen, okay, da ist die Natur, das ist die Trockenheit oder die Dürre. Dann haben Sie den sozialen Status der betroffenen Population mit Migration und so weiter. Und dann haben Sie den Mental State, also das nächste Variable oder. Und damit ordnet sich das dann schon besser, und damit wäre auch wirklich ein plausiblerer theoretischer Zusammenhang formuliert und nicht nur das Assoziieren von irgendwelchen Variablen, die man halt aus irgendwelchen Gründen gemessen hat mit irgendwelchen Instrumenten. Also diese Beliebigkeit will ich da kritisieren. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ist man nicht mit seinen Hypothesenbildungen oder mit seinen Instrumenten bezüglich des Gegenstandes, den man untersucht, irgendwie gebiased, und da ist dann eine Netzwerkdarstellung ganz hilfreich, wo man dann 2, 4, 6, 8, 9 oder 10 oder 12 so verschiedene Komponenten hat und schaut, wie können die miteinander zusammenhängen, können die sie einander bedingen. Da kann man wieder so ein transdisziplinäres Team hernehmen zum Beispiel und mit dem das eruieren, wie denn die Zusammenhänge sind, und dann schauen, welche kann man prüfen, welche, wo haben wir Daten, wo haben wir keine Daten, welche sind wichtig, welche sind weniger wichtig, was sind schnelle Wirkungen, was sind langsame Wirkungen, und so kann eben ein Systemmodell entwickelt werden, das dann empirisch überprüft werden kann und dann wieder gegebenenfalls modifiziert wird bezüglich seiner strukturellen Eigenschaften. Da kann man dann mathematische Gleichungen draus machen und so weiter. Zusammengefasst, die Antike hat uns ein ganzheitliches Umweltkonzept mehr oder weniger gehabt, also oder angeboten oder geliefert bezüglich Gesundheit. Und die aktuelle Umweltmedizin verliert sich ein bisschen in der Einzelfaktorbetrachtung, hat aber das Problem der Kombinationstoxikologie, weil man ja nicht nur von Formaldehyd oder von Dioxin oder weiß ich was beeinflusst wird, sondern von vielen Faktoren, und die Kombinationstoxikologie ist ein methodologisches Problem in der experimentellen Umwelttoxikologie. Aber generell wäre der Punkt noch, dass die Umweltmedizin durchwegs gut beraten ist, wenn sie den Blick auf eine ökologische, in dem Sinn humanökologische Medizin ausweitet. Allerdings jetzt der gelbe Abschnitt, ein breiter Blick erfordert nicht nur Spezialisten, sondern auch Generalisten, weil es muss die Wissensintegration geleistet werden, wie man verschiedene Fachperspektiven miteinander verknüpft. Und da kann natürlich die Systemperspektive sehr viel Hilfe bringen. Ein theoretisch konzeptueller Überbau ist natürlich zu entwickeln im Sinne einer Theorie der Medizin unter der Berücksichtigung von Humanökologie, und die Komplexität, die daraus entsteht, erfordert Systemdenken. Bitte nicht verwechseln mit der sogenannten Complexity Science, die halt mehr oder weniger technizistisch ist, das heißt viele, viele, viele Daten, dann irgendwelche Supercomputer und dann irgendwelche graphentheoretisch formulierte Zusammenhangsvermutungen, die dann keiner wirklich verstehen kann in der Regel. Also da bin ich sehr skeptisch und haben uns sehr viele Jahre auch beschäftigt im Bertalanffy-Center. Gut, die Frage ist, welche Institution wäre dazu in der Lage? Natürlich könnte die Gesellschaft der Ärzte hier aktiv werden, aber ich vermute, das wird nicht der Fall sein. Ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für das, für die Daueraufmerksamkeit meines Vortrags. Okay.
Vielen Dank für den, glaube ich, sehr ausführlichen Vortrag zu dieser Thematik. Ich möchte Sie nun zunächst im Publikum fragen, ob Sie vielleicht einen Kommentar haben, eine Frage dazu stellen wollen. Bitte.
Ich habe mit großem Interesse den Vortrag verfolgt, Herr Professor Dretter. Ich meine, es ist schon klar, dass Sie sich in reinen Mutatis-Mutandis-Modellen bewegen und die haben ja das Problem, dass Sie die Wirkungsgrößen sehr häufig im Konkreten schwer erfassen können und zweitens nicht nur die Wirkungsgrößen in einer, sondern auch in der anderen Richtung, in der Gegenrichtung schwer erfassen können. Das ist das eine, das ist meine Anmerkung zu den Pfeilen, die Sie da gerade aufgezeichnet haben und die wahrscheinlich stimmen, aber die Quantifizierung ist natürlich entsprechend schwierig, wenn überhaupt möglich. Dann erlaube ich mir eine zweite Anmerkung zu geben. Es gibt schon in Österreich ein Thema theoretische Medizin, nicht in Wien meines Wissens, aber in Graz. Wir haben in Graz an der Pathologie, und zwar am Lehrstuhl für Molekularpathologie, Professor Zadlokal, der sich mit theoretischer Medizin beschäftigt. Das Ganze war am Institut von Professor Denk, der ja dann Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaft geworden ist, mittlerweile in Rente. Also das gibt es schon, allerdings sind, so meiner Erkenntnis nach, hat Zadlokal vorwiegend internationale Kontakte und weniger Kontakte innerhalb der österreichischen Akademikerschaft. Er ist ja von der fachärztlichen Orientierung her Pathologe. Das war meine zweite Anmerkung. Die dritte Anmerkung, die ich mir erlaube, in dem Zusammenhang, mir erscheinen diese ganzen modellhaften Überlegungen nicht sinnlos. Die Frage ist nur, ob es nicht sehr gefährlich ist, sich in diesen Modellen immer zu bewegen, weil man da der Gedanke einer gewissermaßen akademischen Onanie kommt. Und das sollte man ja im Bezug einer Praxisanwendung immer versuchen zu vermeiden. Wir haben ja die Situation, wenn Sie zum Beispiel die Ökologie genannt haben und ähnliche Fragen, dann stellt sich bei den entscheidenden Personen im Rahmen des Prinzips, was man anwendet oder nicht, immer die Frage, was bringt es? Es muss nicht immer ein ökonomischer Nutzen sein, es kann ein anderer auch sein, nicht? Verhaltensmäßig oder politischer Nutzen, aber es muss in irgendeiner Weise, unter Anführungszeichen, qualitativ messbar sein. Und das ist, glaube ich, bei diesen Modellen etwas, was ein bisschen noch fehlt.
Gut, ja, vielen Dank für diese Anmerkungen und auch die Kritik. Also die theoretische Medizin in Graz werde ich sicher nochmal die Spur aufnehmen. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, aber ich bedanke mich da für den Hinweis noch einmal. Zu der Rolle der Modelle bei diesen Weltmodellen vom initialisiert von Clavof Rome und durchgeführt am MIT von dem insbesondere Jay Forrester und Meadows und andere, da hat sich ja die Frage gestellt auch, wie kann man das nicht genau Messbare irgendwo in diese Modelle hineinspeisen. Und sie haben natürlich, wenn man sagt, quantitative Modelle ist sozusagen das ultimative Ziel jeder Wissenschaft, dann haben Sie da das Problem, dass Sie nur semi-quantitative Variablen oder die Variablen, die relevant sind, semi-quantitativ, also sprich auf Ordinalskalenniveau, raten lassen können von Experten, die sich auskennen. Und das nennt man dann Educated Guess als Methode, um eben ein Modell, das a priori mal relativ holistisch ist, um fehlende Daten zunächst einmal irgendwie einzuspeisen in die Modellierung. Diese Modellierungen sind computergestützt, das sind dann Differentialgleichungen, die dann als Differenzengleichungen dann irgendwo herumgerechnet werden. Aber dann schaut man, sind diese Verläufe plausibel? Also ist dieses Modell einigermaßen valide oder muss es modifiziert werden? Und kann natürlich anhand dieses Modells dann neue empirische Forschungen anstoßen, die dann die fehlenden Variablen noch einmal genauer quantifizieren lassen. Vieles der psychosozialen Variablen ist genau genommen sowieso nur Ordinal-Skalenniveau und nicht Intervall-Skalenniveau oder gar Rationalskalenniveau. Also, aber man muss ja auch, ich sage es dann auch immer in solchen Diskussionen, die Richterskala ist ja auch eine sozusagen wieder eine Rückwärtskalierung oder wie soll man sagen, ein Abskalieren in eine gröbere Granulierung der Skala. Und das reicht oft ganz gut aus, also zumindest für praxisrelevante Probleme, die eben komplex sind und noch nicht hinreichend beforscht sind. Aber es ist in der Tat so, dass natürlich die Modellierung immer von der Qualität der Daten abhängt. Und deswegen ist halt die Modellierung, ist halt die Frage nochmal, was ist die Epistemologie von Modellierung? Also was ist der Erkenntniswert von Modellierung? Und es sind eigentlich Heuristiken, die sozusagen nur weiterführen im ganzen epistemischen Handeln, also in dem Erforschen eines Gegenstandes oder auch als Heuristik, um ein Praxisproblem zu lösen. Also zum Beispiel Healthcare Management, da können solche qualitativen Modelle, also wo diese Variablen nicht genau messbar sind oder nicht hinreichend genau messbar sind, was Betriebsfunktionieren betrifft, die können dann über solche Expert-Based Guesses, können die dann einigermaßen beschrieben werden, und es ist verblüffend, dass immer wieder, sagen wir, Destabilisierungen sich finden lassen bei den Modellierungen. Also beispielsweise haben wir im Zuge von systemischem Management da in München auch, was wahrscheinlich jeder Kliniker kennt, ab wann ist die Stationsbelegung so kritisch, dass man die Station schließen muss, also was jetzt Patienten betrifft und natürlich auch Personal. Und da haben wir dann auch so einen Punkt gefunden, wo das zusammenbricht, das System. Ja, also dass so Kipppunkte zum Beispiel exploriert werden können, auch wenn sie nicht ganz genau angegeben werden können. Und da gibt es also wirklich jetzt es gibt mehrere Bücher über systemisches Modellieren, also wie das mit all den Schwachpunkten, die Sie angesprochen haben, wie das funktionieren kann. Aber es ist halt, entweder sagt man, oh, das ist alles zu komplex, oder man versucht halt, sich den Dingen zu nähern, und ich bin ganz überzeugt, dass diese Big Data Ansätze gerade in der Medizin immer wieder übersehen, dass der, wie es Bertha Lamphy gesagt hat, der Organismus ist ein strukturiertes Ganzes. Ja? Also dass wir vor lauter Zerlegen dann nicht mehr den ganzen Organismus sehen. Und Bertha Lamphy hat ja auch die Position gehabt, dass er eine organismische Systembiologie im Kopfe hatte, mehr oder weniger. Also das lässt sich jedenfalls ableiten. Systembiologie war in dem Sinn noch nicht so ein laufender Begriff, aber er hat praktisch ist davon ausgegangen, dass das ein strukturiertes Ganzes ist und nicht ein Gefüge von Elementen. Ja, das ist sozusagen der signifikante Unterschied, systemisches Denken versus Netzwerkdenken.
Ich habe hier aus dem Chatroom eine Frage: Implikationen und Ideen zu unverständlicher Blackbox und AI. Und wie könnte sich die weitere sinnvolle Auseinandersetzung mit der Thematik gestalten? Das war am Gegenende, vom Vortagende. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber es war wohl gegen Ende gemeint. Möchtest du was sagen?
Also mir ist nicht ganz klar, wie Blackbox und AI zusammen gedacht sind in der Frage des Fragenden. Also gerade die generative, also wir haben ja jetzt daher, glaube ich, die Situation, dass ein Institut gegründet wurde von Böhringer oder so, ich habe das nur so ganz vage mitgekriegt, bei dem AI oder KI, die generativ ist, Hypothesen generieren soll. Also nicht nur Daten in origineller Weise auswerten, sondern sogar Hypothesen generieren soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das wäre, glaube ich, wirklich das Ende des menschlichen Denkens, der wissenschaftlichen Kreativität, und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, weil wir parallel dazu eben, was wirklich mein Anliegen ist, wir keine Institutionalisierung des theoretischen Denkens in der Medizin haben. Und wir haben auch, ich meine, Popper war ja hier und der kritische Rationalismus als, sagen wir, ja, Kulturgut wissenschaftlichen und damit auch medizinischen Denkens ist ziemlich, müssen wir sagen, verloren gegangen. Und das halte ich für ein Problem. Wenn wir alles denken, den Maschinen übergeben und immer sagen, ja, es ist zu komplex und die Digitalisierung wird uns da retten. Das halte ich für einen, aus philosophischer Sicht, erkenntnistheoretischer Sicht, für einen gravierenden Fehler.
Fortsetzung vielleicht dazu zu diesem, es ist die gleiche Person, habe nur ein Kürzel, dass zum Beispiel KI-Modelle generiert werden, wo kann Mensch mehr nachvollziehen, kann, wie diese funktionieren, die sie aber möglicherweise bewerten muss. Möchtest du noch was sagen dazu? Also KI-Modelle generiert werden, wo kann wahrscheinlich der Mensch es mehr nachvollziehen, wie diese funktionieren, die aber möglicherweise bewerten muss.
Ja, ich meine, das ist so eine Diskussion, die unter anderem auch mit dem digitalen Humanismus hier in Wien läuft, also mit Nida Rümelin und Hannes Wertner und so weiter, die, wo halt die Artificial Intelligence in allen ihren Formen mit der Invasion in die medizinischen Sachverhalte eine ganze Menge von Fragen aufwirft. Und ich denke, da müssen professionelle Philosophen mit eingeladen werden, weil der Technologieschub und der Erfindungsgeist der Leute, die in diesen IT-Firmen arbeiten, so stark ist, dass wir da fast überrollt werden. Was ich ein bisschen vermisse, ist eben so Plattformen, wo das dann wirklich einen Austausch gibt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen, also das war bis 2019 in Deutschland, die Partizipation des Patienten, ja, Shared Decision Making und so weiter. Das war eine ganz andere Kultur der Medizin, wo die Medizin unterwegs war. Also Berliner Ärztekammer zum Beispiel, mit der ich sehr viel zu tun hatte, bis 2019, dann kam Corona. Und auf einmal sind diese Werte, dass man sozusagen auf gleicher Augenhöhe mit dem Patienten redet, manchmal ist es sicher nicht gut, aber in der Regel ist es ja wichtig, dass die Adhärenz des Patienten dann steigert. Und wenn uns jetzt ein Computer dann irgendwas erzählt, dann frage ich, wenn es dann einmal Fehler gibt oder wenn der Computer sozusagen nicht die individuelle, also personalized medicine praktizieren kann, und zwar psychosozial, nicht nur biochemisch, dann sehe ich da ein großes Problem und auch eine Steigerung des Vertrauensverlustes, Epistemic Trust gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Medizin. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass der Dialog mit dem Patienten, mit den Betroffenen, weiterhin das höchste Kulturgut im medizinischen Handeln ist. Ja. Und die Maschinen können nur stören und Sie sehen ja, wo früher die Arzt-Patient-Interaktion ist, muss sie jetzt trianguliert werden. Sie sehen ja, da ist der Computer und wenn Sie in eine Klinik hineinkommen, mal als Patient selber, dann werden Sie den Arzt hinterm Bildschirm gar nicht mehr sehen, weil der in einer gewissen Zeit eben so und so viel Daten erheben muss und dann fragt ein Computer, was soll ich machen? Und dann, also Karikaturen haben leider schon ihre Realität gewonnen.
Gut, dann möchte ich mich jetzt bei beiden Referenten nochmal herzlich bedanken. Wir müssen auch aus Zeitgründen hier schließen. Und danke allen Teilnehmern für Ihr Interesse und auch für die Diskussionsteilnahme. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.